Das Wort Gottes für diese Predigt steht geschrieben im Buch des Propheten Jesaja im 2. Kapitel. Dies ist's, was Jesaja, der Sohn des Amos, geschaut hat über Juda und Jerusalem. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben, und alle Heiden werden herzulaufen, und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Heiden und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Liebe Brüder und Schwestern, vielleicht habt ihr eben bei der Stelle mit den Schwertern und den Pflugscharen gedacht, Moment, das kenne ich auch irgendwoher. Vielleicht sind dem einen oder anderen unter uns auch Bilder von der unblutigen Revolution 1989 eingefallen, die dann zur deutschen Wiedervereinigung führte. Vielleicht kam auch bei dem einen oder anderen das Logo der DDR-Friedensbewegung in den Sinn. Schwerter zu Pflugscharen. Tatsächlich spielte bei den Friedensgebeten in der Leipziger Nikolaikirche und den anschließenden Demonstrationen das biblische Motto Schwerter zu Pflugscharen eine große Rolle. Plaketten und Aufnäher mit diesem Bild waren damals in der DDR verboten. Und wer sie offen trug, riskierte Verhaftung oder Ärger in der Schule und natürlich am Arbeitsplatz. Und trotzdem wurden diese Logos zu Hunderttausenden verteilt und an den Jacken angebracht. Auf diesem Schwerter zu Pflugscharen Logo ist das Bild einer sehr beeindruckenden Plastik zu sehen. Mit kräftigen Hammerschlägen verwandelt ein muskulöser Mann ein Schwert zu einer Pflugschar. Diese in Wirklichkeit überlebensgroße Statue steht heute noch vor dem Gebäude der UNO in New York. Und man lausche, diese Statue ist ein Geschenk der Sowjetunion aus dem Jahre 1957. Alleine erstaunlich ist, dass ein atheistisches Land die Völkergemeinschaft mit einem biblischen Motiv beschenkt, das schließlich am Ende des real existierenden Sozialismus gewonnen hat. Das alttestamentliche Wort von den Schwertern zu Pflugscharen drückt die große Sehnsucht der ganzen Menschen nach Frieden aus. Sehnsucht nach einem Frieden, wo eben kein Volk gegen das andere das Schwert erheben wird und wo man überhaupt nicht mehr zu lernen braucht, wie man Krieg führt. Für die Ziele der UNO ist die Statue des friedfertigen Schmiedes eigentlich ein gutes Sinnbild. Doch leider waren und sind die Vereinten Nationen allzu oft machtlos gegenüber den Wahnsinnskriegen mit dem entsprechenden Blutvergießen. Die Völkergemeinschaft ist meiner Ansicht nach sehr, sehr weit davon entfernt, dass Konflikte gewaltlos gelöst werden können. Und wenn wir ehrlich sind, dann können wir uns eingestehen, wir Menschen werden das auch niemals schaffen. Diese Erkenntnis liegt der großartigen Friedensvision des Propheten Jesaja zugrunde. Denn er verkündet hier in unserem Predigttext kein politisches Programm. Ihm geht es nicht um eine Handlungsanweisung für Menschen. Im Visier dieses Predigttextes ist nämlich nicht unser Tun, sondern unseres Gottes Wirken. Und um das zu erkennen, da müssen wir bei dem Text genau ein wenig hinter die Kulissen schauen und darauf achten, wann und wie Gott diesen Frieden möglich macht. Erstens, in diesem Predigtwort beschreibt Jesaja eine ganz, ganz große Vision, die Gott für seine Welt hat. Und dabei geben uns gleich die ersten Worte den Schlüssel für das Verständnis. Zur letzten Zeit. Zur letzten Zeit steht der Berg Gottes fest und sicher da. Zur letzten Zeit ist das Haus Gottes unangefochten und über alle Welt erhaben. Zur letzten Zeit, am Ende aller Zeit, wenn alle Zeit in der Ewigkeit Gottes zur Erfüllung kommt, dann passiert es. Es ist die Vision von Gottes endgültigem Sieg in seiner vollendeten Welt und es ist eben nicht der schöne, aber unrealistische Traum eines Friedens, der von Menschenhand gemacht ist. Zweitens, in dieser letzten Zeit, da soll der Berg des Herrn höher sein als alle anderen Berge. Gemeint ist hier der Tempelberg in Jerusalem. Aber dass der nicht gerade die höchste Erhebung in der Hauptstadt Israels ist, das hat der Prophet Jesaja auch gewusst. Der Ölberg beispielsweise ist höher und in der Umgebung der Stadt Gottes gibt es etliche Hügel, die den Tempelberg mit erklecklichen Zahlen sogar überragen. Vermutlich dachte der Prophet gar nicht daran, dass der Gottesberg einige tausend Meter nach oben wächst und vielleicht womöglich plötzlich höher wird als der Mount Everest. Ihm geht es um die Bedeutung dieses Ortes. Das kennen wir auch aus anderen Zusammenhängen. Den gar nicht großwüchsigen König von Preußen, Friedrich II., den nennen wir trotzdem Friedrich den Großen, weil er die Pommes frites erfunden hat. Ah nein, das war anders. Sondern weil er eben große Dinge für sein Volk getan hat. Und damit wird die Bedeutung bildlich ausgedrückt. Wenn also der Zionsberg alles andere in den Schatten stellt, dann ist das ein Bild für die unübersehbare Herrschaft Gottes in unserer Welt. Gott ist König. Und so jubeln die Psalmen, Gott ist König. Diese Erkenntnis wird dann von vielen Menschen geteilt. Drittens, und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Diese Vision geht von einer riesigen Magnetwirkung aus. Menschen aus unterschiedlichen Teilen der Erde, Menschen mit verschiedensten Lebensgeschichten und Prägungen, Menschen machen sich auf den Weg zu Gott. Wallfahrten, Pilgerreisen finden statt. Und in unseren Tagen und Zeiten ist ja das Pilgern wieder hoch in Kurs. Fangen wir bei uns an, wir pilgern scharenweise nach Wittenberg zum 500. Reformationsjubiläum. Ich glaube, die Stadtkirche war nicht ganz voll, als der Bischof seinen Beichtgottesdienst hielt. Ich war nicht da, ich bin nicht gepilgert. Aber es gibt natürlich auch noch ganz populäre Wallfahrer und Pilgerer. Spätestens seitdem Harpe Kerkeling den Jakobsweg gewandert ist, begeben sich eben immer mehr Menschen auf eine Pilgerfahrt. Und warum Santiago de Compostela und andere Wallfahrtsorte wieder eine derartige Sogwirkung ausüben, das können wir nicht mit Bestimmtheit sagen. In seinem kurzweilig und amüsanten Buch »Ich bin dann mal weg« nennt Harpe Kerkeling eine unbestimmte spirituelle Sehnsucht, so wie er nennt das Verlangen nach Selbsterfahrung, das sind seine Gründe für den Pilgerweg. Aber mit dem Gott der Bibel hat das allerdings bei Harpe Kerkeling relativ wenig zu tun. Ganz anders ist das beim Pilgern im Buch des Propheten Jesaja. Die Pilger haben Sehnsucht nach Frieden und Gerechtigkeit und das zieht sie hin zum Gott Jakobs. Sie laden sich gegenseitig ein und sie motivieren sich. Und dabei wandern sie nicht einfach bloß irgendwo rum, sondern der Weg ist das Ziel. Nein, sie haben ein inhaltliches Anliegen. Sie vertrauen darauf, dass ihr Leben durch die Worte und Weisungen Gottes endlich eine gute Richtung bekommt und dass es sinnvoll wird und dass er ihnen Frieden schenken möge. Viertens, dabei geht es dann natürlich auch ein bisschen an das Eingemachte. Denn der Herr wird richten unter den Heiden und er wird zurechtweisen viele Völker. Dass Gott bei den Verfehlungen der Menschen kein Blatt vor den Mund nimmt, das hat der Prophet Jesaja durch viele Gerichtsworte an das Volk Gottes ganz dick unterstrichen. Schuld wird deutlich beim Namen genannt. Dennoch bedeutet in dieser Friedensvision richten nicht gleich verurteilen oder bestrafen. Gott wird die Menschen auf seinen Willen hin ausrichten und er wird sie zurechtweisen. Er will zwischen den Völkern Gerechtigkeit und Recht aufrichten, so wie wir es untereinander nie hinkriegen können. Dieses Gericht hat er sich etwas kosten lassen. Auf einem Ausläufer des Berges Zion, nämlich dem Hügel Golgatha, hat sein Sohn Jesus Christus unsere Schuld gesühnt. Und durch seinen Tod ist der Friede mit Gott wiederhergestellt. Fünftens, da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Dieses endzeitliche Wunder ist genauso groß und unvorstellbar wie die Verheißung des Tierfriedens. Einige Kapitel später schaut und beschreibt der Prophet, da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken lagern und Löwen werden Stroh fressen wie Rinder. Wenn Sie nachschauen wollen, Jesaja 11. Falls Sie eine Krippe zu Hause haben, können Sie neben Ochs und Esel ruhig mal Panther und Löwen hinstellen. Das sieht spannend aus für Kinder. Also das ist Gottes Friede in seinem Reich, dass die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken. Schau an, so vollendet Gott sein Reich. Und dann werden natürlich Waffen zu Werkzeugen, dann werden Panzer zu Erntemaschinen und Kampfflugzeuge werden zu Transportmitteln. Glücklicherweise gibt es auch jetzt schon immer wieder Abrüstungsinitiativen. Doch leider sind die nicht von großer Dauer und sie sind eben scheinbar nicht so grundlegend, wie in unserem Text genannt wird, wie in den letzten Tagen. Nach wie vor gehören Waffengeschäfte zu den florierendsten Geschäftszweigen weltweit inklusive der Bundesrepublik Deutschland. Irgendwo auf der Welt wird halt eben doch immer wieder Krieg geführt. Dagegen betont der Prophet Jesaja, dass die Menschen durch Gottes Wirken überhaupt nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Wir merken, die Friedensvision des Propheten geht so viel weiter, die ist so viel größer und ist so viel umfassender als alles, wozu wir Menschen imstande wären. Sie malt uns Gottes Werk in der endzeitlichen Vollendung seiner Herrschaft vor Augen und sagt, auch du bist zu dieser Friedensherrschaft eingeladen. Freu dich doch drauf. Mach dir diese Vision zu eigen. Vertraue auf die Zukunft Gottes. Lebe in der Zuversicht, dass der Unfriede in dir und um dich herum in Gottes Ewigkeit dann ein Ende haben wird. Denn Gott wird umfassenden Frieden schaffen, ganz bestimmt. Und beim Propheten Jesaja klingt das so, kommt nun, ihr vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Gottes Wort lässt uns nicht in die Zukunft und auch nicht in eine Traumwelt entfliehen. Wir werden vielmehr in das Hier und Heute geholt, sicher. Wir leben in der Zeit des Durcheinanders und des Friedens. Das Reich Gottes ist noch nicht da. Aber mitten in dem Kampf und dem Durcheinander der Welt sind wir umgeben vom Licht des Herrn. Wir bezeugen, dass Gott Frieden mit uns geschlossen hat durch Jesus Christus. Ja, wir singen sogar davon, wie Gott in der Zukunft den Frieden für die Völker herstellen wird. Und darum können wir auch vereinzelt und mit ganz kleinen Schritten dem Frieden nachgehen. Anfangen kann das mit den kleinen Schritten bei uns selbst, in unserem Umfeld, in der Familie, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde. Und das können dann ganz verschiedene kleine Dinge sein. Vielleicht muss ich mal jemandem etwas vergeben. Vielleicht soll ich doch ein bestimmtes Hilfsprojekt unterstützen. Vielleicht bin ich gefordert, auf einen Menschen zuzugehen und mich um ihn zu kümmern. Aber sicherlich gilt für uns alle konkret, für den Frieden zu beten. In Frieden leben, das erfordert nicht große Worte, sondern kleine Schritte. Gott lädt uns ein, diese kleinen Schritte auf dem Weg des Friedens zu wagen und zu beginnen. Und manchmal können aus so kleinen Schritten ganz große Dinge werden, wie 1989 in Leipzig. Denn Gott selbst hat eine große Vision des Friedens für seine Menschen. Amen.